Radio Prag Nachrichten.
Premier Nečas hat den Entschluss gegen den Pakt für den Euro verteidigt. In Tschechien wurde eine leicht erhöhte Radioaktivität gemessen. Die Sexualerziehung an tschechischen Schulen soll freiwillig sein. Premier Petr Nečas hat am Freitag die tschechische Entscheidung verteidigt, sich nicht dem Pakt für den Euro anzuschließen. Er sei nicht besorgt, mit der Ablehnung des Paktes durch Tschechien, Schweden, Ungarn und Großbritannien entstehe ein Europa der zwei Geschwindigkeiten. Dieses Europa der zwei Geschwindigkeiten gäbe es de facto schon, so Nečas am Rande des EU-Gipfels in Brüssel. Bei ihrem Gipfel hat die EU in der Nacht auf Freitag den Pakt für den Euro beschlossen. Allein 4 Länder inklusive Tschechien haben ihre Teilnahme nicht zugesagt. Noch vor Beginn des Gipfels wiederholte Nečas gegenüber der Presse, man sei nicht eingeladen worden zu den Verhandlungen über die endgültige Form des Paktes. Tschechien hat das Engagement der NATO beim Libyen-Einsatz begrüßt. Er halte dies für den richtigen Schritt, sagte Premier Nečas nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Eine längere Aufrechterhaltung des Einsatzes ohne Einbindung der NATO sei nicht vorstellbar gewesen, so Nečas. In der Nacht auf Freitag hatte die Allianz beschlossen, das UN-Flugverbot über dem nordafrikanischen Land zu überwachen. In einem zweiten Schritt will die NATO schon am Wochenende versuchen, die gesamte Militäroperation zu übernehmen. In Tschechien ist eine leicht erhöhte Radioaktivität als Folge des Reaktorunglücks in Japan gemessen worden. Die radioaktiven Partikel hätten jedoch keinen Einfluss auf die Gesundheit der Menschen, so die Leiterin des Staatlichen Amtes für atomare Sicherheit, Dana Grabova. Festgestellt wurden Jod- und Cäsium-Radionuklide, deren Konzentration bei einigen Mikrobecquerel je Kubikmeter Luft lag. Nach dem Reaktorunglück in Tschernobyl im Jahre 1986 sei die Konzentration von Radionukliden auf dem Gebiet des heutigen Tschechiens um das 10.000-fache höher gelegen, teilte das Amt mit. Die Sexualerziehung an tschechischen Schulen soll im Ethikunterricht erfolgen und freiwillig sein. Dies hat Bildungsminister Josef Dobisch vorgeschlagen. Bereits im kommenden Jahr könnte die Sexualerziehung in dieser Form erfolgen, so der Minister. Derzeit sei die Sexualkunde an den tschechischen Schulen auf mehrere Unterrichtsfächer verteilt, die aber obligatorisch seien, merkte Dobisch an. Eine Elterninitiative wendet sich gegen die Pflicht zur Sexualerziehung und übergab dazu am Freitag eine Liste mit rund 40.000 Unterschriften an Minister Dobisch. Das Schloss im mittelböhmischen Panenské Břežany, das zwischen 1939 und 1945 Wohnsitz der sogenannten Reichsprotektoren war, soll unter Denkmalschutz gestellt werden. Einen entsprechenden Antrag will die zuständige Arbeitsstelle des staatlichen Denkmalschutzamtes beim Kulturministerium einreichen. Es sei ein Fehler, dass dies noch nicht geschehen sei, sagte Pavel Kropa vom staatlichen Denkmalschutzamt am Freitag der Presseagentur CTK. Das Schloss im klassizistischen Stil gehört heute einer Privatfirma und soll angeblich in schlechtem Zustand sein. Die Gemeindeverwaltung würde es gerne renovieren lassen. Und abschließend ein Blick auf das Wetter. Am Samstag macht das sonnige Frühlingswetter eine Pause. Der Himmel über Tschechien ist bewölkt oder bedeckt. In den meisten Teilen des Landes regnet es immer wieder. In den Berglagen fällt Schnee. Gegen Abend geht von Norden her die Bewölkung zurück und die Niederschlagsneigung nimmt ab. Es ist deutlich kühler als in den letzten Tagen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen nur noch bei 5 bis 9 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Till Janzer.
Hallo und willkommen, Sie haben Radio Prag eingeschaltet. Mein Name ist Markéta Kachlíková. Was erwartet Sie in unserer heutigen Sendung? In der Regierungskoalition ist ein Streit entflammt. Im Zusammenhang mit der dubiosen Auftragsvergabe während der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft fordern die Partei der öffentlichen Angelegenheiten und die Partei Top 09 Verteidigungsminister Alexander Vondra zum Rücktritt auf. Und ein neues Museum soll im Gebäude des ehemaligen tschechisch-deutschen Grenzübergangs Rozvadov-Weithaus entstehen, das Museum des Eisernen Vorhangs. Dies im Tagesecho. Im Spaziergang durch Prag besuchen wir die berühmte Villa Bílek in Prag. Vor 100 Jahren ließ der bekannte Bildhauer František Bílek nach seinen eigenen Entwürfen das Haus erbauen. Soweit die Programmübersicht. Viel Spaß beim Zuhören. Die tschechische Regierungskoalition steht vor ihrer nächsten Zerreißprobe. Der Anlass für den jüngsten Koalitionsstreit ist die Affäre um Verteidigungsminister Alexander Vondra und die Firma Promopro. Vondra wird vorgeworfen, er habe der Firma vor etwas mehr als 2 Jahren als damaliger Europaminister ermöglicht, einen überteuerten Auftrag im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft an Land zu ziehen. Zumindest aber soll Vondra die Auftragsvergabe in seiner Funktion als Minister nicht maßgeblich kontrolliert haben und trage daher Mitverantwortung an der Geldverschwendung. Am Donnerstag hat Vondra vor dem Parlament die Chance zu einem Schuldbekenntnis erhalten. Doch dann kam alles anders. Warum die Wogen jetzt auch innerhalb der Koalition hochschlagen, dazu mehr von Lothar Martin.
In seiner Rede vor den Abgeordneten hat Vondra zwar eine Mitverantwortung an der dubiosen Auftragsvergabe an die Firma Promopro eingeräumt, aber mehr auch nicht. Kein klares Schuldbekenntnis und schon gar nicht die Verkündung seines Rücktritts kam über die Lippen des Verteidigungsministers. Deshalb waren vor allem die beiden Koalitionspartner der Demokratischen Bürgerpartei, die Partei Top 09 und die Partei der öffentlichen Angelegenheiten, erzürnt. Der Fraktionsvorsitzende von Top 09, Peter Gastík.
Vondra hat eine Auflage erhalten, die er nicht erfüllt hat. Nach einer vorherigen Aussprache mit Vondra hatten wir uns versprochen, dass er sich entschuldigen und die politische Verantwortung für die Affäre auf sich nehmen werde. Dann aber mussten wir aus seinem Munde Aussagen über eine Verschwörungstheorie vernehmen und darüber, dass eigentlich nichts passiert ist. Das hat unsere Abgeordneten dermaßen verärgert, dass wir so reagieren mussten, wie wir reagiert haben.
Schon in den Vorgesprächen war Vondra der Rücktritt als Minister nahegelegt worden. Nach seiner Rede vor den Abgeordneten aber war diese Forderung nicht mehr zu überhören. Am deutlichsten äußerte sich Finanzminister Miroslav Kalousek.
Wenn Minister Vondra noch etwas Ehre im Leib hat, dann tritt er noch heute zurück. Wenn er diese Achtung vor sich selbst nicht findet, werden wir auf die Ehre des Premiers vertrauen.
Wegen seiner Teilnahme beim EU-Gipfel nahm Premier Peter Netschers nicht an der Anhörung Vondras im Parlament teil. Seine Reaktion aus Brüssel ließ jedoch nicht lange auf sich warten.
Ich bin selbstverständlich darauf vorbereitet, mit meinen Koalitionspartnern über diese Angelegenheit zu verhandeln. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass es keinem Minister, auch nicht dem Finanzminister, zusteht, den Rücktritt eines anderen Ministers zu fordern. Der Finanzminister sollte sich in erster Linie der Arbeit in seinem Ressort widmen.
In Prag versuchte sich Verteidigungschef Vondra derweil weiter zu rechtfertigen.
Es verdrießt mich, dass mein Auftritt im Abgeordnetenhaus solch eine Reaktion hervorgerufen hat. Ich habe mich zu meiner politischen Verantwortung bekannt und weiche ihr auch nicht aus. Ich habe klar gesagt, wie die damaligen Hintergründe waren. Letzten Endes habe die Koalitionspartner danach verlangt, dass ich die Zusammenhänge der Affäre mit der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft darstelle. Schließlich habe ich mich auch entschuldigt für die gewissen Defizite, die es zu Beginn der Affäre bei der Kommunikation gegeben hat.
Ob Vondra die Attacken auf seine Person mit Hilfe des Premiers und anderen Parteikollegen wird abschmettern können, bleibt abzuwarten. Ein ganz schweres Geschütz gegen ihn und Netschers hat nämlich bereits die Opposition aufgefahren. Der erste Vizechef der Sozialdemokraten, Michal Haček, teilte kräftig aus.
Diese Affäre sollte durch den Premier sehr schnell gelöst werden. Und zwar nicht nur um seiner selbst oder seiner Partei willen, sondern vor allem damit in Tschechien noch so etwas wie eine elementare politische Kultur erhalten bleibt. Andernfalls wird das gegenwärtige Verhalten von Alexander Vondra, aber leider auch von Premier Petr Nečas, die tschechische Politik regelrecht verwüsten.
In der tschechischen Politszene wartet nun erst einmal alles auf die Rückkehr des Premiers aus Brüssel.
Soweit Lothar Martin zum jüngsten Koalitionsstreit. Grenzübergänge in Europa haben so gut wie ausgedient. Wer heute von Deutschland nach Tschechien fährt, der nimmt kaum noch wahr, dass er eine Staatsgrenze passiert. Die Gebäude, in denen einst Grenz- und Zollbeamte arbeiteten, stehen leer und suchen neue Nutzer. Einer der wichtigsten Übergänge von Böhmen nach Bayern war und ist Roswadow-Weithaus. Wo einst Pässe kontrolliert und Reisende abgefertigt wurden, hat die Stiftung Eiserner Vorhang ein Museum eingerichtet. Corinna Anton sprach mit Václav Vítovec, dem Gründer der Stiftung.
Am 14. Mai eröffnet die Stiftung Eiserner Vorhang ein Museum in Roswadow, angeblich ein weltweit einzigartiges Museum. Václav Vítovec, Sie sind Gründer der Stiftung. Was macht denn das Museum in Roswadow so besonders?
Das Museum ist aus mehreren Gründen einmalig. Erstens befindet es sich an einem einzigartigen Ort. Nur wenige sind sich bewusst, dass der Grenzübergang Roswadow-Weithaus der berühmteste Grenzübergang überhaupt zwischen Ost und West war. Zweitens, das Museumsgebäude selbst steht direkt dort, wo einst der Eiserne Vorhang verlaufen ist, dort, wo sich die Geschichte abgespielt hat. Dieses Gebäude erinnert an alle Schlüsselereignisse des vergangenen Jahrhunderts, die mit dem Eisernen Vorhang zusammenhängen.
Was genau ist denn das für ein Gebäude?
Es ist ein Gebäude, das 1934 als Sitz der Finanz- und Zollposten erbaut wurde, die den Verkehr zwischen Deutschland und der Tschechoslowakischen Republik überwacht haben. Bis 1989 diente es als Zentrum, in dem alle abgefertigt wurden, die den Grenzübergang passierten. Nach 1989 wurde der neuere Teil des Gebäudes umgebaut und eine Zeit lang erfüllte es weiter die Funktion der Zollabfertigung, nur dass die Pässe nicht mehr kontrolliert wurden. Mit dem Beitritt Tschechiens zum Schengen-Raum hat das Gebäude seinen Sinn verloren. Man suchte dafür eine neue Funktion. Unsere Stiftung kam auf die Idee, daraus ein Museum zu machen, ein Denkmal für die Vergangenheit.
Es werden 800 Fotografien und hunderte Exponate ausgestellt sein. Welches ist denn Ihrer Meinung nach das Interessanteste?
Bomba bude atomová bomba.
Also die größte Attraktion wird das Modell einer Atombombe sein. Wir arbeiten gerade daran, dass wir solch ein Modell bekommen werden. Ich bin nicht sicher, ob uns das bis zur Öffnung am 14. Mai gelingen wird. In jedem Fall aber wird dieses Modell früher oder später ausgestellt werden. Nicht minder interessant sind das persönliche Telefon des ehemaligen Präsidenten der CSSR, Gustav Husak, das er auf seinem Schreibtisch stehen hatte, und die Apparate, die direkt mit den wichtigsten Organen in Moskau verbunden waren. Also mit dem Verteidigungsministerium, dem KGB und mit weiteren Organen.
Im ersten Stock werden Fotografien der Geschichte des Triathlon ausgestellt. Wie passt denn das zum Rest der Ausstellung?
Es passt deswegen zusammen, weil die Idee zur Stiftung Eiserner Vorhang aus dem Sport entstanden ist, genauer gesagt aus dem Triathlon. Ich habe selbst dreimal an den Weltmeisterschaften im Triathlon auf Hawaii teilgenommen. Danach war ich in der Leistungsgruppe der Internationalen Triathlon-Union. Ich habe gesehen, wie sinnlos der Eiserne Vorhang war, dass wir nicht reisen konnten und wie sinnlos diese kulturelle Barriere zwischen Ost und West war. Als die Mauer fiel und der Kommunismus in Tschechien zu Ende ging, fand ich, dass es nötig wäre, ein Museum einzurichten, als Erinnerung für kommende Generationen und als Warnung. So eine Warnung ist auch unser Museum in Roswadow. Ein wichtiger Bestandteil des Museums ist die Ausstellung von Fotografien aus der Geschichte des internationalen Triathlons, die noch niemals veröffentlicht wurden. Der positive Zusammenhang wird also wunderbar dargestellt.
Václav Vítovec, Gründer der Stiftung Eiserner Vorhang. Vielen Dank für das Gespräch.
Soweit das Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Und nun ist die Zeit, Tschechisch zu lernen. Wie versprochen ist auch die heutige Ausgabe unseres Tschechischkurses den Büchern gewidmet. Lesen Sie gerne?
Čtete rádi?
Kann man sagen, dass Sie Bücher sogar verschlingen?
Hltat knižky?
Und wenn die Geschichte nicht so spannend und der Inhalt anspruchsvoll ist, sind Sie bereit, sich durch das Buch durchzubeißen?
Prokousat se?
Dann kann man von Ihnen sagen, dass Sie nicht nur ein Leser?
Čtenář?
Sondern sogar ein Bücherwurm, im Tschechischen allerdings eine Büchermotte,
Knihomol,
sind. Will man ein Buch lesen, muss man sich zwischen der Belletristik,
Belletrie,
im Tschechischen auch schöne Literatur,
krásná literatura,
und der Fachliteratur,
odborná literatura,
entscheiden. In der Belletristik hat man dann die Wahl zwischen Poesie,
Poesie,
also Gedichten,
básne,
und Prosa,
Prosa.
Im Bereich der Prosa wählt man eine Erzählung,
povídka,
eine Novelle,
novela,
oder einen Roman,
román.
Je nach Geschmack greift man nach einem historischen Roman,
historický román,
einem psychologischen Roman,
psychologický román,
oder aber einem Abenteuerroman,
dobrodružný román.
Ein Krimi heißt auf Tschechisch
detektivka.
Das Wort bezeichnet allerdings auch eine Detektivin. Viele Leser bevorzugen Fachliteratur,
odborná literatura.
Beliebt sind auch Enzyklopädien,
Enzyklopädie,
Wörterbücher,
Slovníky,
Reiseführer,
Průvodce,
oder aber etwa Kochbücher,
Kuchařky.
Und dann gibt es noch die Schundliteratur,
braková literatura.
Dazu gehören unter anderem Schundromane für Frauen und Mädchen, die man mit einem Sammelbegriff als rote Bibliothek,
červená knihovna,
bezeichnet, oder die sogenannten
Rodokapsy.
Ursprünglich eigentlich eine Abkürzung für einen Taschenroman.
Roman do kapsy.
Also eine Heftausgabe abenteuerlicher Geschichten. Viel Spaß beim Lesen und auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Straßenbahn von der Metrohaltestelle Malostranská Richtung Prager Burg hinauffährt, kann man das einzigartige Gebäude auf der Kreuzung kurz vor dem Belvedere nicht übersehen. Die vornehme Villa in einem alten Garten unterscheidet sich schon durch ihre rohe Fassade mit Säulen und dem flachen Dach stark von allen anderen Häusern in der Umgebung. Die Villa, die der tschechische Bildhauer František Bílek erbauen ließ, wird von der Galerie der Hauptstadt Prag verwaltet. Zu Besuch lädt sie Martina Schneibergová ein.
Spaziergang durch Prag. Monumentale Plastiken, die vor allem nach biblischen Motiven entstanden sind, so kennt die breitere Öffentlichkeit in Tschechien den Bildhauer František Bílek. Ein Werk des führenden Vertreters des Symbolismus und des Jugendstils sind auch die Tausende von Touristen, die den St. Veitsdom besuchen, den Holzaltar mit dem Gekreuzigten, das im neogotischen Teil der Kathedrale steht. Bílek war jedoch nicht nur Bildhauer, sagt Hanna Larvová, die das neu errichtete Zentrum von František Bílek in der Prager Villa leitet. Bílek war eine beachtenswerte Persönlichkeit. Es ist unglaublich, was er alles während seines Lebens schuf. Er war ein Multitalent. Er war ein fähiger Bildhauer, Grafiker, Zeichner, Kunsthandwerker, Keramiker, Verfasser von mystischen Abhandlungen, ein Philosoph. Er war auch ein Visionär. František Bílek wurde 1872 in Chínov bei Tábor in Südböhmen geboren. Er studierte an den Kunstakademien in Prag und in Paris. Zuerst wollte er Maler werden. Als sich herausstellte, dass er teilweise farbenblind war, wechselte er zur Bildhauerei. In seinem Geburtsort baute er ein Atelierhaus, später die Villa in Prag. Er lebte abwechselnd an den beiden Orten. Er war stark religiös, konnte sich jedoch mit der offiziellen katholischen Kirche nicht identifizieren und trat 1920 der neu gegründeten tschechoslowakischen hussitischen Kirche bei. Seine Arbeit verstand er als einen Dienst für seine Mitmenschen. Eng befreundet war er mit dem symbolistischen Dichter Otakar Březina. Zu Bíleks Bewunderern gehörte auch Franz Kafka. Er schrieb 1922 über Bíleks Entwürfe für einige Denkmäler, sie seien zweifellos unvergleichlich. 1941 starb Bílek in Chínov. Die Prager Villa ließ Bilek in den Jahren 1910 bis 1911 nach seinen eigenen Entwürfen erbauen. Die Villa wirkt geheimnisvoll. Sie ist erhaben und schön, sagt der Kunsthistoriker Jindřich Vybíral. Vor 100 Jahren, in der Zeit ihrer Entstehung, habe die Villa eher zurückhaltende oder sogar negative Reaktionen hervorgerufen, so der Kunsthistoriker.
Vor allem unter den Architekten hieß es, die Villa sei hässlich. Bilek war kein studierter Architekt. Ein Fachmann würde viele Dinge an der Villa ungewöhnlich finden. Wenn man sich die Fassade anschaut, sieht man, wie der Balkon das Fenster durchschneidet und damit den Raum um Aussicht und Licht bringt. Diese Besonderheiten enthalten ein bestimmtes Geheimnis, das der heutige Mensch mehr zu schätzen weiß als Bileks Zeitgenossen.
Das flache Dach auf dem Haus ist dem Kunsthistoriker zufolge überhaupt eines der ersten Flachdächer, das in Böhmen gebaut wurde. Im Haus fehlt jedwede Symmetrie. Es gibt kaum rechte Winkel. Der Grundriss sollte nach Bileks Vorstellungen an die Form erinnern, die beim Mähen mit der Sense entsteht, der Kunsthistoriker.
Ten motiv sekání kosy.
Das Motiv des Mähens und des Getreidefeldes ist wichtig für die Symbolik dieses Baus. František Bílek nutzte hier die Metapher eines Getreidefeldes als ein Gleichnis für das Menschenleben. Die Feldarbeit symbolisiert das Los des Menschen. Das Motiv des Feldes ist nicht nur in der äußeren Form des Hauses enthalten, wo die Säulen die Form von Getreideähren oder von Garben haben, sondern auch der Grundriss erinnert an das sich im Wind wellende Feld.
Bileks Villa gelte, so wie Bíral, als eine Metapher. Die Idee, nach der der Bau entworfen wurde, sei wichtiger als die Funktion des Hauses. Im tschechischen Milieu war eine solche Haltung um das Jahr 1900 eine Rarität. Aber heutzutage gehört diese Art des Nachdenkens zur modernen Architektur, meint der Kunsthistoriker. In Bileks Villa seien viele Symbole enthalten, die von der religiösen Mystik ausgehen, so wie Bíral.
František Bílek kritisierte die moderne Welt, ihren Materialismus und den Mangel an geistlichen Inhalten. Als er diesen Bau entwarf, verstand er ihn als eine moralische Botschaft. Das Entschlüsseln des Gebäudes stellt für einen Kunsthistoriker eine Herausforderung dar. Der Bau soll mit seinem flachen Dach an Salomos Tempel in Jerusalem erinnern. Kann sein, dass das flache Dach auch an die Bundeslade aus dem Buch Moses erinnern sollte. Bileks Villa ist jedenfalls eher der Ausdruck einer Botschaft, als dass sie die Funktion eines Wohnbaues verkörpern würde. Sie vermittelt eine Botschaft, genauso wie eine Plastik oder ein Gemälde. Aus dem Grund ist die Villa im tschechischen Milieu einzigartig.
Im Rahmen der Instandsetzung der Villa wurde dort auch ein Dokumentations- und Forschungszentrum eingerichtet, das den Namen von František Bílek trägt. Das Ziel des Zentrums sei es, alles, was Bíleks Werk betrifft, zu sammeln und zu bearbeiten, sagt die Leiterin des Zentrums, Hanna Larvová. Bei weitem gehe es dabei nicht nur um Bíleks Bildhauerwerk. Uns interessieren auch Bileks architektonische Entwürfe sowie seine literarischen Arbeiten. Das Forschungszentrum kann mit den reichhaltigen Sammlungen von Bileks Werken arbeiten, denn die Galerie der Hauptstadt Prag besitzt fast den ganzen Nachlass des Künstlers. Erkennt auch ein Laie, dass es sich um ein Werk von Bilek handelt? Die Kunsthistorikerin Hanna Larvová meint. Neben seinen zwei schönen Häusern, dem Haus mit dem Atelier in Chinov und der Villa in Prag, ist sein Stil an den Plastiken sofort zu erkennen. Hier in der Villa kann man beispielsweise die Plastik der künftigen Eroberer sehen, die in den Jahren 1931 bis 1937 entstand. Dafür wurde Bílek mit dem Leopold-Kass-Preis ausgezeichnet. In erster Linie war Bílek natürlich ein Bildhauer. Takže Bílek především byl jako sochař. In der neuen Ausstellung in der Villa kann man sich an einigen ausgewählten Werken eine Vorstellung über Bileks Schaffen und seinen Beitrag zur Kunstentwicklung in Tschechien sowie in der Welt machen. Neben den Plastik- und großformatigen Zeichnungen werden auch Originalmöbel in der Villa gezeigt. Bilek hat alles selbst entworfen, einschließlich der Türklinken. Hanna Larvová. Bei Bilek würde man sagen, dass alles mit allem zusammenhängt. Auch an den Möbeln tauchen künstlerische Elemente auf, die man auf seinen Plastiken findet. Im Interieur sieht man Überschriften in einer besonderen Schrift, die an die gotischen Formen erinnert. Diese Schrift nutzte Bilek auch in seinen literarischen Arbeiten. In zwei kleineren Räumen im Erdgeschoss, im Speiseraum und im Arbeitsraum, erfährt der Besucher mehr über das Leben des Künstlers. Hier sind Fotografien von Freunden und Familienmitgliedern sowie kleinere Grafiken und Plastiken ausgestellt. Bileks Frühwerke von Kleinformat werden in der ersten Etage gezeigt. Die Ausstellung der Villa ergänzt eine Sammlung von Bileks Illustrationen und Exlibris. Neben seinen eigenen literarischen Arbeiten illustrierte Bilek mit Zeichnungen und Holzschnitzen auch Bücher seiner Freunde, der Dichter Julius Seyer, Jakub Demmel sowie Otakar Březina. Die Villa Bilek ist täglich außer Montag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Sie hörten eine Wiederholung des Spaziergangs durch Prag vom 9. Oktober 2010. Das Programm von Radio Prag ist am Ende angelangt. Im Namen der ganzen Redaktion verabschiedet sich Markéta Kachlíková.